Es ist eine Allianz, die auf den ersten Blick jedem logischen Verstand widerspricht. Auf der einen Seite die progressive westliche Linke, die für Gendersprache, LGBTQ-Rechte und sexuelle Selbstbestimmung eintritt. Auf der anderen Seite der orthodoxe Islamismus, dessen Gesellschaftsbild von patriarchaler Strenge, religiösem Fundamentalismus und tiefem Konservatismus geprägt ist. Und dennoch sieht man beide Welten seit geraumer Zeit vereint. Auf den Straßen westlicher Metropolen, in den Hörsälen der Universitäten und zunehmend auf den Wahllisten linker Parteien. In akademischen und medialen Kreisen wird das Phänomen oft als rechte Verschwörungstheorie abgetan. Andere sagen, diese Verbrüderung ist keine Theorie, sondern längst eine Realität, die unsere politischen Landschaften verändert und zu einer antisemitischen Enthemmung führt. Bei mir zu Gast zu diesem Thema ist nun Daniel Rickenbacher. Er ist Historiker, Nahostexperte und Redaktor in der Auslandredaktion der Neuen Zürcher Zeitung. Guten Tag, Herr Rickenbacher.
Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Rickenbacher, Sie haben unlängst zu genau diesem Thema publiziert, einen Befund gemacht und der ist ziemlich schwerwiegend. Sie beschreiben eine Allianz aus religiösen Fundamentalisten, Kommunisten, Nationalisten, Postkolonialisten, Leute, Gruppen, die im Alltag eigentlich keine zwei Minuten harmonisch miteinander diskutieren könnten. Was ist der ideologische Leim, der diese völlig widersprüchlichen Gruppen unter ein Dach bringt?
Der ideologische Leim ist vor allem, dass man gemeinsame Feindbilder hat. Die Feindbilder sind natürlich der Westen, vor allem die USA und Israel. Und dann gibt es auch gewisse Verknüpfungen zwischen beiden Ideologien, wie der Postkolonialismus. Und dann gibt es natürlich auch immer mehr in westlichen Gesellschaften auch Wahlallianzen zwischen diesen Gruppierungen. Also man sieht das zum Beispiel sehr gut in Großbritannien bei den Grünen, wo wir wirklich so einen linken Woken-Flügel haben und einen islamistischen. Und die leben nebeneinander. Das passt natürlich, wie Sie gesagt haben, nicht wirklich gut zusammen. Aber eben bei den Wahlen ist man dann doch gemeinsam erfolgreich.
Wahlallianzen, das kann man ja nachvollziehen aus strategischen Gründen, dass man sich irgendwo zusammentut, um mehr in die Breite zu gehen. Aber ist es denn rein strategisch oder ist es auch irgendwo gefühlt und atmosphärisch? Also gibt es auch irgendwo eine romantische Komponente?
Ich glaube, es gibt schon eine romantische Komponente. Eigentlich auf linker Seite wird das schon lange angedacht. Also man hat das gemeinsame Projekt gehabt, eigentlich 1979, die iranische Revolution. Das war eine Revolution der Kommunisten und der Islamisten. Und es gibt auf linker Seite doch schon lange diese Fantasie oder der Wunsch, dass halt der Islamismus ein Bündnispartner ist gegen den Imperialismus. Also Imperialismus vor allem hier halt gegen die USA und den Westen. Und das ist jetzt einfach nicht so dahergesagt, sondern das wird auch theorisiert. Also es gibt entsprechende Schriften, Statements, zum Beispiel eben das bekannteste von Judith Butler, wo sie auch gesagt hat, Hamas und Hezbollah sind Teil dieser linken antiimperialistischen Allianz. Und es ist ja wirklich in der antiimperialistischen Linken schon lange so, dass eben dieser Hass auf die USA und Israel wirklich alles bestimmend ist und dass man eigentlich dann bereit ist, mit jedem und allem zusammenzuarbeiten, was diesem teilt. Auch Bewegungen eben, zum Beispiel eben wie Hamas, Hezbollah, Iran, die eigentlich total konträr sind zu dem, was man links bezeichnen würde, zu LGBTQIA+. Also es ist natürlich eine ziemlich grotesk, aber es ist existierend, das ist keine Verschwörungstheorie.
Dass das Phänomen real ist, das kann man ja auch besichtigen, beispielsweise an Demonstrationen, wo da unter anderem eine Vielfalt von Insignien in eben beide Richtungen zu sehen ist. Warum, wenn es real und beobachtbar ist, wird es denn gerade beispielsweise im universitären Milieu, in den Geisteswissenschaften, derart vehement als rechte Erzählung bekämpft und tabuisiert?
Gut, der Großteil der Geisteswissenschaften sind stark ideologisiert. Da hat man sich schon sehr lange von empirischen Studien eigentlich verabschiedet, sondern man beschreibt halt die Welt so, wie man sie gerne hätte. Und in den Geisteswissenschaften ist halt der Postkolonialismus sehr stark. Das geht auch auf Edward Said zurück. Und diese Denker, also die ganzen poststrukturalistischen Denker wie Edward Said, Michel Foucault, gerade bei Foucault haben wir schon stark in den 70er Jahren eine sehr islamogauchistische Tendenz. Also Foucault hat sich ja für die islamische Revolution begeistert in den 70er Jahren, wie viele andere Denker dieser Strömungen. Und hat die auch schön geschrieben im Westen und hat das eigentlich nie korrigiert. Und Edward Said war zwar kein Freund oder kein Fan der islamischen Revolution, aber er hat sich eigentlich nie mit dem Islamismus beschäftigt, sondern eigentlich mit der westlichen Reaktion und hat dann immer geschrieben, schon damals in den 80er Jahren, dass der Westen den Islamismus einfach bös spricht, quasi aus Islamfeindschaft oder aus Feindschaft gegenüber dem Nahen Osten. Und diese Geistestradition, dass man eigentlich eben den Islamismus schön spricht oder ihn verharmlost, das kommt eigentlich genau aus diesen Disziplinen. Und da gibt es halt quasi einen Nexus oder eine Verbindung von den Akademien zum Aktivismus. Von dem her ist es auch keine Überraschung, dass man dort keine Analysen dieses Phänomens erwarten kann.
Wissenschaftler müssen ja eigentlich wissen, was sie tun. Die können das dann vielleicht auch kunstvoll begründen, warum das absolut kein Widerspruch sei. Ich verlasse mich jetzt eher auf Ihre persönliche Einschätzung bei dieser Frage. Ganz junge Leute, zum Beispiel Jungsozialisten, ist denen klar, dass es möglicherweise etwas seltsam ist, am Freitag an eine LGBTQ-Demo zu gehen und am Samstag sich irgendwie für die Hamas stark zu machen?
Gut, ich kann nicht in die Köpfe reingucken. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist. Aber eben innerhalb dieser Ideologie kann man es begründen, weil halt eben Islamismus wird halt nicht als Problem wahrgenommen oder als Phänomen überhaupt. Man sagt zwar immer, man sei nicht eurozentristisch, aber man ist eigentlich sehr stark eurozentristisch und nimmt diese Bewegungen gar nicht als Akteure wahr. Also man ist nur interessiert quasi an der Reaktion. Und dann ist es so halt, dass jene, die diese Bewegung kritisieren, sind dann schnell halt Imperialisten, SVP, Rassisten. Und eigentlich, mit wem man sich da zusammenschließt, das ist eigentlich gar nicht so interessant, glaube ich, für diese Leute.
Es gibt ja für die gesamte These auch ganz harte Wahldaten aus Europa. Bei den Bundestagswahlen 2025 in Deutschland oder auch in französischen Vororten, da haben Muslime, die statistisch gesehen ja oft zu den sozialkonservativsten Gruppen gehören, oft mit überwältigender Mehrheit eben linke oder linkspopulistische Parteien gewählt. Tun die das also offenbar in der Hoffnung, dass diese Linken den Staat, den sie nicht mögen, mit ihrer Politik zerstören?
Ich glaube schon, dass da eine gewisse Allianz da ist. Und am Anfang war das vielleicht eher unbewusst oder spontan. Aber mittlerweile ist das schon relativ klar. Also wir haben ja auch Unterwanderung von linken Parteien. Also wir haben islamistische Akteure in linken Parteien. Und natürlich ist da ein Einverständnis da. Also von Linken kann man keine Kritik am Islamismus erwarten und keine Herausforderung von diesen Parallelgesellschaften und von diesen Bewegungen. Und eben wie Sie beschreiben, mittlerweile ist das nicht nur ein Gerücht, sondern wir haben harte Daten, Umfragen aus verschiedenen Ländern. Und eben zum Beispiel France Insoumise in Frankreich, die Linke in Deutschland oder auch die Grünen in England sind erheblich und zunehmend von diesen konservativen oder islamistischen Wählern abhängig. Und ich glaube, in Zukunft wird sich das mit der demografischen Veränderung, wird sich das noch verstärken. Und ich denke auch, die SP Schweiz geht in diese Richtung. Also man sieht das ja schon klar, mit eigentlich die jüdischen Mitglieder werden herausgemobbt, gehen selber. Und es kommt halt stark dieses islamo-gauchistische Element. Ich denke, das ist die Zukunft für die meisten linken, linkspopulistischen Parteien im Westen, die eine so starke muslimisch-konservative Wählerschicht haben.
Sie sagen, Linke würden den Islamismus nie kritisieren. Wie sieht es denn eigentlich umgekehrt aus? Halten sich die Islamisten aus strategischen Gründen auch fern von Kritik an Dingen, die ihnen ganz offensichtlich missfallen müssten, wie beispielsweise eben die ganze LGBTQ-Bewegung?
Nein, da gab es schon vor Jahren, es hat angefangen mit Linda Sarsour und diesem Women's March damals in der ersten Amtszeit von Trump. Da gab es ja schon so Bündnisse zwischen Linken und Islamisten in den USA. Und dann gab es schon interne Diskussionen innerhalb der Islamisten, dass es eben eine strategische Allianz ist und dass man bitte nicht die linken Werte und die Woke-Agenda übernehmen soll. Aber natürlich, ich denke, auch von islamistischer Seite ist das natürlich ein gewisses Risiko, dass dann insbesondere die Jugend durch diese Woke-Agenda angesteckt wird und dass man quasi den strategischen Diskurs nicht unterscheiden kann von einer echten Allianz. Also das ist ja ein gewisses komisches Element dieser Allianz.
Das heißt aber übersetzt, aus Sicht der Islamisten sind die Linken dann einfach nützliche Helfer.
Genau, sie sind nützliche Idioten. Das ist schon primär so. Aber es ist auch aus islamistischer Sicht ist das natürlich eine gefährliche Allianz, kann man sagen. Weil diese Woke-Agenda, das hat natürlich schon eine gewisse Attraktivität. Also eben, das kann auch die islamische Jugend anstecken.
Diesen Balanceakt, den beschreiben Sie schön in Ihrem Leitartikel in der NZZ mit einem sehr plastischen Beispiel aus Großbritannien, wo Sie von einer regelrechten linken Apartheid sprechen. Da haben wir den Parteichef der Grünen, der tanzt neben Transvestitenaktivisten, neben ihm die muslimische Nummer 2 der Partei, die durch antisemitische Hamas-Sympathien aufgefallen ist. Ein solches doppeltes Wertesystem im selben Laden, in einer Partei. Kann das überhaupt dauerhaft nebeneinander existieren?
Ich glaube schon. Also ich meine, mittlerweile existiert das auch in unseren Ländern. Also, dass wir wirklich in unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Stadtteilen, da treffen Kulturen zusammen, die sonst durch tausende Kilometer getrennt sind und völlig andere Werte haben. Also ich denke, solange man sich durch gemeinsame Feindbilder eben zusammengruppieren kann, funktioniert das. Natürlich, wenn man diese Feindbilder verliert, dann passt es nicht zusammen. Aber ich denke durchaus, dass es noch eine gewisse Zukunft hat.
Stichwort Zukunft. Könnte es auch sein, dass irgendwann diese islamistische Dynamik die klassische Linke auffrisst?
Ich denke, die Tendenz zeigt in diese Richtung. Also eigentlich alle erfolgreichen Parteien sind ja zunehmend linkspopulistische, islamofaschistische Parteien. Also auch bei den Demokraten haben wir mittlerweile Kandidaten, die Hisbollah verehren, Leute wie Hassan Piker, die mit der Hamas sympathisieren. Und das sind keine Randfiguren, sondern Leute, die vom Establishment dort unterstützt werden, obwohl in den USA der demografische Faktor eigentlich viel geringer ist als jetzt in Europa. Im Moment ist das die Zukunft und die Demografie spielt schon in diese Richtung. Natürlich ist es schon ein bisschen riskant. Das sehen wir jetzt ja auch in der Schweiz zum Beispiel mit Daniel Josic, der jetzt die Partei verlassen hat. Also viele Wähler dieser Parteien sind schon sozialliberal und nicht unbedingt islamogoschistisch und linksradikal. Ja, aber ich denke, es weist in die Zukunft, aber im Moment, wie erfolgskräftig das ist, kann man schon Fragezeichen setzen.
Die Schweiz ist nicht völlig unberührt von diesem Phänomen. Sie haben ebenfalls in Ihrem Text auch auf ein Beispiel hingewiesen, den Fall einer Zürcher SP-Gemeinderätin, die in ihrem Wahlkampf von Erdogan-nahen Kreisen unterstützt wurde. Läuft das für Sie schon unter diesem Zusammenspiel, über das wir sprechen?
Absolut. Also einerseits ist es eine intellektuelle Tendenz, eine politische Tendenz, aber diese Parteien sind natürlich offene Einfallstore für islamistische Bewegungen. Also wir haben in Europa haben wir islamistische Parteien der Muslimbruderschaft oder eben der Türkei, die auch verbunden sind mit der Muslimbruderschaft von Erdogan. Und diese Parteien nutzen natürlich diese linkspopulistischen Parteien als Vehikel. Und ich bin absolut überzeugt, dass es auch eine bewusste Politik ist, die da gefahren wird. Also im Frühjahr hat man von Entrismus gesprochen. Also dass islamistische Kräfte auch in diese Parteien gezielt eintreten, um ihre Politik durchzusetzen. Und ich bin absolut überzeugt, dass es schon heute passiert. Es gibt verschiedene Indizien dafür. Eben auch diesen Fall in Zürich, aber auch diverse andere Fälle aus Deutschland, aus Frankreich, wo man auch wirklich islamistische Aktivisten hat, in linke Parteien eintreten, weil in linken Parteien halt überhaupt keine Sensibilität oder eine sehr geringe gegenüber Islamismus besteht und auch eine große Bereitschaft, hier zusammenzuarbeiten. Wir sprechen jetzt über die größeren Parteien, also die größeren linken Parteien. Aber in der radikalen Linken habe ich das Phänomen schon längstens. Zum Beispiel auch, wir haben die Proteste in Europa und in den USA, wurden von einer Gruppierung organisiert, die heißt Samidun. Und die ist verbunden mit der PFLP, eine ursprünglich links- oder sozialistische palästinensische Gruppierung, die aber inzwischen mit dem Iran verbündet ist. Und diese Samidun ist verbündet mit linksextremen Gruppierungen wie dem Aufbau und anderen. Und das heißt, wir haben eigentlich eine Allianz des Irans mit diesen linksextremen Gruppierungen. Also diese Tendenz sieht man schon sehr stark in der Linksextremen, wirklich der Verbindung zwischen Islamismus und der Linken. Und das hat halt auch Einfluss auf die linkspopulistischen und linken Mainstream-Parteien.
Schauen wir uns die geopolitische Ebene an. Sie beschreiben die Proteste an westlichen Universitäten nicht als eine Art spontane Jugendbewegungen, wie es sie immer wieder gab in der Geschichte, sondern als strategische Vehikel autokratischer Staaten und Netzwerke. Da fließen also Milliarden aus Katar. Koordiniert ist das Ganze von Organisationen mit Drähten nach Teheran. Es erstaunt etwas, dass gerade die akademische Jugend im Westen angesichts von diesen Dingen, die zum Teil ja auch öffentlich und bekannt sind, nicht merkt, dass sie sich eben hier zum Helfer für Regimes macht, die sie ja eigentlich ablehnen müsste.
Ja, wie gesagt, eben, ich kann nicht in die Gedankenwelt von Leuten eintauchen, was die Motive sind. Aber eben, das ist nur ein Faktor. Es gibt natürlich schon spontane Proteste, es gibt Leute, die sympathisieren. Aber ich glaube, dieses Ausmaß und diese Breite von Protesten hätten wir nicht gehabt, wenn da nicht staatliche Unterstützung dahinter wäre. Und ich habe es gesagt, eben, es gibt diese Gruppe zum Beispiel Samidun, die verbunden ist mit dem Iran und die ist eine der Hauptgruppierungen, die verantwortlich war für die Proteste. Und dann gibt es auch natürlich in den USA diverse Gruppen, die auch verbunden sind, auch unterstützt zum Beispiel von China, die auch diese Proteste organisiert haben. Und diese Proteste waren natürlich eine Gelegenheit, um für Unruhe zu sorgen in westlichen Gesellschaften. Und von dem her ist es nicht wirklich eine Überraschung, dass autokratische Staaten das für sich nutzen. Aber das Bewusstsein an den Universitäten ist überhaupt nicht da, dass es irgendwie ein Problem darstellt. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal dazu recherchiert an der Universität Genf. An der Universität Genf war zum Beispiel ein Neffe von Mandela, hat dort gesprochen, auch zu Gaza. Und der wurde unterstützt von Russland. Der macht eine Tournee durch ganz Europa, unterstützt von Russland. Und an diesen Protesten in Genf, da waren auch ganz viele Diplomaten, waren immer wieder anwesend. Und dann habe ich auch gefragt, die Uni Genf, ja, ist das denn nicht ein bisschen komisch, wenn sie da Studentenproteste machen und dann tauchen so viele Diplomaten auf, ob sie das mal angeschaut haben? Und dann war die Antwort so lapidar, ja, wir sind halt in Genf, das sind halt Diplomaten. Also wirklich, das Bewusstsein ist nicht vorhanden.
Nicht erst seit dem 7. Oktober 2023, aber seit damals vermehrt ist der Antisemitismus bei uns wieder sichtbar in unserer Gesellschaft. Sehr oft werden irgendwelche Begriffe, die man früher ganz klar als antisemitisch begriffen hätte, unter dem Deckmantel des Antikolonialismus oder der Identitätspolitik wieder quasi salonfähig gemacht. Welche Rolle bei dem verstärkt aufkeimenden Antisemitismus spielt diese Achse linke Islamismus aus Ihrer Sicht?
Ich denke, eine sehr große, weil eben bei der Protestbewegung ist sie sehr stark beteiligt. Und dann eben ist eine generelle Unkritik halt da gegenüber dem Islamismus, ein Unverständnis gegenüber der Hamas. Also wir finden ja keine Analyse der Hamas, ihres Programmes. Also die Hamas hat relativ klar gesagt, was sie am 7. Oktober wollte. Es gibt ja diverse Dokumente der Hamas, dass die Hamas ganz Israel erobern wollte und die Juden vertreiben aus Israel. Also es wird relativ klar gesagt in Konferenzen, in Dokumenten. Und da finden wir keine Kritik. Und dieser einseitige Fokus auf Israel ist nur möglich natürlich, wenn man den Gegenpart, eben die Hamas, den Islamismus, den einfach ignoriert. Und das muss man sagen, das ist natürlich eine gewisse Tradition in diesem Antikolonialismus. Also die Hamas ist ja nicht die erste unappetitliche Bewegung, die im Westen eigentlich schön geschrieben wird. Also der ganze Antikolonialismus hat ja auch eine übrige Geschichte. Also viele Bewegungen in den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren waren üble Diktaturen. Man denke an das maoistische China, man denke zum Beispiel auch an Ägypten zurück in den 1960er Jahren, 50er Jahren. Da gibten Hunderttausende Ausländer oder Griechen, Italiener, Juden vertrieben. Und das wurde eigentlich nie kritisch rezipiert im Westen, was eigentlich diese anti-westlichen Bewegungen in der dritten Welt oder in der dekolonisierten Welt, was die eigentlich wollen, was die eigentlich machen. Und von dem her muss man sagen, ja, das ist eine gewisse Tradition in der Linken oder im Westen, dass man halt nicht so genau hinschaut, wer sind dann eigentlich die Bewegungen. Bei Hamas ist das jetzt halt besonders krass, aber es ist nicht wirklich neu, kein neues Phänomen.
Mit Blick auf Europa konstatieren Sie in Ihrem Text eine Vertreibung auf Raten. Westliche Regierungen können ihren jüdischen Bürgern das Recht auf freie Religionsausübung de facto nicht mehr garantieren. Jüdische Einrichtungen gleichen Festungen, eine Auswanderungswelle läuft. Heute leben weniger Juden in ganz Europa als Araber in Israel. Wenn das jetzt in diesem Stil weitergeht, wohin geht es, beziehungsweise gibt es aus Ihrer Sicht einen möglichen Wendepunkt?
Ja, also der Wendepunkt müsste sehr radikal sein. Also man müsste halt diese islamistische Bewegung konsequent bekämpfen und man müsste halt diesen Islamofaschismus konsequent bekämpfen. Aber momentan sehe ich keine Anzeichen für so einen Wendepunkt. Also ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass die USA sich mittlerweile überlegen, für Juden in Europa ein Asylverfahren zu erleichtern. Und auch Argentinien, oder das war zumindest der argentinische Außenminister, hat sich auch da gemeldet, dass man da auch enthusiastisch quasi Juden aus Europa zu begrüßen. Und ich denke, wenn es in dieser Richtung weitergeht, dann ist das realistische Szenario, dass die Juden aus Europa fliehen müssen. Das ist natürlich ein bisschen absurd, weil Europa gibt gerne anderen Tipps in Menschenrechten und Minderheitenrechten und was auch immer. Und dann kann man ausgerechnet quasi die älteste oder eine der ältesten Minderheiten Europas kann man nicht schützen. Und ich habe es ja gesagt, eben in Israel leben mittlerweile mehr Araber als Juden in Europa. Und ich denke, viel kann man dazu nicht sagen. Ja, es ist ein bisschen absurd halt, dass Europa sich immer noch so als quasi Ort der Menschenrechte begreift und die Realität sieht halt anders aus.
Aber auf selbstreinigende Kräfte innerhalb der Linken zählen Sie nicht, dass da aus sich heraus selbst vielleicht wieder irgendwann so eine gewisse Bereinigung stattfindet?
Nein, innerhalb der Linken zähle ich nicht auf das. Also ich bin ja selbst kein Linker, aber ich beobachte es nicht. Also ich denke, mittlerweile, die Linke kennt ja auch diese Cancel Culture und mittlerweile hat sich die Linke derart selber gereinigt, dass eigentlich die meisten moderaten und kritischen Kräfte sind mittlerweile nicht mehr Teil der Linken. Von dem her denke ich nicht, dass innerhalb der Linken da eine Selbstreinigung stattfindet. Ich denke eher, dass es so kommen könnte, dass es auch Spaltungen innerhalb der Linken geben könnte. Um nochmals zu Josic zurückzukommen, ich denke Parteien, sozialliberale Parteien, die nicht diesen radikalen islamagogistischen, antisemitischen Kurs fahren, oder auch die eine andere Flüchtlingspolitik oder Immigrationspolitik vertreten würden, dass diese Parteien durchaus Erfolg hätten. Aber eine Selbstkritik aus der Linken, das sehe ich nicht wirklich. Da sind die Prozesse der internen Kritik zu sehr aufgehoben eigentlich.
Und die andere Möglichkeit wäre, dass die Wähler dieser Parteien irgendwann nicht mehr mitspielen. Aber sind die auch so konditioniert?
Diese Parteien haben sich ja schon lange grundlegend gewandelt. Also diese Parteien sind ja keine Arbeiterparteien mehr. Also die Arbeiter oder die einheimische Unterschicht wählt ja schon lange nicht mehr links. Das sind heute Parteien der Akademiker und eben zunehmend auch eben der Migranten, konservativen und teilweise auch rechtsextremen Migranten. Und diese Allianz funktioniert ja im Prinzip und die wächst auch aus demografischen Gründen. Von dem her denke ich nicht, dass diese Parteien einfach erledigt werden an der Urne. Ich denke, das hat durchaus ein Wachstumspotenzial. Und das ist ja im Prinzip die größere Geschichte unserer Migrationspolitik. Man hat gedacht, die Leute kommen und dann bringen sie ihre Küche mit und ihr gutes Essen, aber ihre Kultur lassen sie zu Hause. Und das funktioniert natürlich nicht. Ich meine, wir haben all diese Ideologien, diese Konflikte haben wir mit importiert nach Europa. Und dann zu denken, ja, das erledigt sich einfach von selber, das, glaube ich, ist eine Illusion. Das wird eher noch zunehmen.
Wie nahe stehen sich linke und islamistische Kräfte? Darüber habe ich mit dem NZZ-Journalisten Daniel Rickenbacher gesprochen. Besten Dank, Herr Rickenbacher.
Danke Ihnen.